Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. Unternehmervertrauten, der Podcast für alle, die das Ohr der Unternehmer haben. Mit spannenden Themen und Gästen, die euch und eure Mandanten bewegen. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Die geopolitische Lage bleibt instabil. Der demografische Wandel und auch die Digitalisierung fordern Unternehmen zusätzlich. In dieser Gemengelage steigt seit Monaten die Zahl der Restrukturierungsfälle im deutschen Mittelstand. Außerdem, das beobachtet beispielsweise Deloitte im aktuellen Restructuring Report, werden die Prozesse deutlich komplexer. Die schnelle Behebung von Liquiditätsengpässen reicht nicht immer, um den Turnaround zu schaffen. Steht einem Unternehmen ein Restrukturierungsprozess bevor, dann braucht es mehrere Spieler an Bord. Fachberater, Restrukturierungsberater, Interim Manager und häufig auch einen CRO, einen Chief Restructuring Officer. Diese leben riskant, das sagt Professor Dr. Robert Simon. Er ist selbst erfahrener CRO. Und warum das so ist und wie der Chief Restructuring Officer den Turnaround in Unternehmen schaffen kann, darum soll es heute gehen. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Die Unternehmervertrauten, der Podcast. Ich bin Isabella Alessa Bauer und mein Gast heute ist Robert Simon. Unser Thema: immer mit einem Bein im Knast, persönliche Einschätzungen eines Restrukturierers. Robert, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo Isabella. Hallo, liebe Zuhörer.
Bevor wir ins Thema starten, bitte stell dich doch kurz vor und auch die Tätigkeitsschwerpunkte.
Ja, also ich, Robert Simon, mittlerweile 68 Jahre, immer noch aktiv in der Restrukturierung. Und ich habe in Aachen Betriebswirtschaft und technische Informatik studiert. War nach der Promotion dann mehrere Jahre im Restrukturierungsbereich bei Roland Berger und bin seit 2010 als CRO tätig. Das zunächst mal als Geschäftsführer in zwei Großunternehmen und danach freiberuflich als Interimsmanager in Krisenfällen. Gelegentlich bin ich auch als Restrukturierungsbeirat tätig, das sind aber auch Ausnahmefälle.
Okay, also es mangelt dir nicht an Erfahrung, das ist ja schon mal gut, da bist du genau der richtige Ansprechpartner für mein Thema.
Danke.
Ja, wir wollen heute über die Rolle von CROs sprechen und da macht es, glaube ich, Sinn, kurz vorab einmal zu skizzieren, was ein solcher Chief Restructuring Officer tut und wie er sich auch von den anderen in der Restrukturierung einbezogenen Spielern unterscheidet, beispielsweise jetzt von Interim Managern.
Ja, also in der Regel haben CROs als fachlichen Hintergrund eine Laufbahn als CFO schon hinter sich. Und sie bringen meistens auch einige Jahre Erfahrung aus der Restrukturierungsberatung mit ein. Das ist in Deutschland wesentlich, weil die bedeutenden Treiber der Restrukturierung in Insolvenznähe die Finanzierer sind, also die Banken, die geben den Anstoß für die Restrukturierungsmaßnahmen. Mhm. Und dazu kommen dann natürlich nochmal juristische Anforderungen aus dem Insolvenz- und Gesellschaftsrecht, die auch nochmal sehr spezifisch sind. Die Aufgabe des CRO ist dann in erster Linie die Umsetzung des Restrukturierungskonzeptes, also das bekannte IDW-6-Gutachten, das dann schon vorliegt und das durch spezialisierte Berater auf Verlangen der Banken ausgearbeitet wurde. So, die Situation ist dynamisch, deshalb muss der CRO das Konzept normalerweise im Zeitablauf weiterentwickeln. Ja, um die akut drohende Insolvenz abzuwenden, das ist eine vornehme Aufgabe. Oder aber er muss rechtzeitig die Restrukturierung mit den Mitteln der Insolvenz angehen. Das heißt üblicherweise über ein Insolvenzplanverfahren. Das ist so im Großen sein Aufgabenspekt.
Mhm. Du hast zahlreiche Artikel auch zu dem Thema verfasst und in einem dieser Beiträge schreibst du: CROs leben riskant. Warum?
Ja, es geht im Grunde, gibt es drei große Blöcke, Risikoblöcke, wenn man so sagen will. Mhm. Das naheliegende Risiko ergibt sich natürlich aus der Insolvenznähe des Einsatzes und den damit verbundenen Haftungsrisiken, also im Speziellen dann eben das Thema Insolvenzverschleppung oder Gläubigerbenachteiligung. Und da schauen ja auch alle drauf. Wenn man das in den Griff bekommen will, dann empfehle ich und zumal auch selber eine enge Zusammenarbeit mit einem Insolvenzexperten in dem laufenden Projekt, um den Status des Projektes und eventuelle Risiken zu beleuchten. Ja, die Rechtsprechung entwickelt sich weiter. Der CEO kann nicht immer auf dem neuesten Stand sein. Er braucht einen Experten an seiner Seite. Das ist der eine Block. Der zweite Block, den sieht man nicht so, das sind Versäumnisse des Unternehmens in der Vergangenheit aufgrund der mangelnden Liquidität. So, wo findet man das? Das ist ein Investitionsstau. Der äußert sich in der Regel in Themen Arbeitssicherheit, Brandschutz, Cybersecurity und so weiter, wo man einfach kein Geld mehr hatte. Und dann sind diese Maßnahmen eben halt in dem Sparzwang zum Opfer gefallen. So, Gegenmaßnahme. Man muss Transparenz schaffen durch Fachgutachter und dann als CRO halt offen mit den Gremien zusammenarbeiten. Das sind ja potenziell Geschädigte. Und mit den Ämtern, also zum Beispiel der Berufsgenossenschaft, die auch in der Regel recht konstruktiv bei den Themen mitwirken. Die müssen natürlich ihre Pflicht tun, aber man kommt da klar. Man muss die Karten auf den Tisch legen. Und letztes Risiko. Viele Restrukturierungsfälle gehen nachher in den Verkauf. Es gibt M&A-Prozesse. Und da gibt es auch Investoren, die den Prozess der Due Diligence mit ihren Anwälten so gestalten wollen, dass sie im Nachhinein noch hohe Forderungen an die Organe und ihre D&O wegen angeblicher Täuschungsversuche stellen können. Das ist, ich will nicht sagen gang und gäbe, aber es kommt oft genug vor. Mhm. Ist dann halt ein Versuch, sozusagen nachträglich Kaufpreisoptimierung zu betreiben. Und wenn man da Gegenmaßnahmen ergreifen will, dann geht es natürlich erst einmal darum, solche Investoren und Kanzleien aus dem Prozess auszusortieren. Wenn man die Transparenz über den Markt hat und wenn man sich das auch erlaubt. Wichtig als zweites, man muss sämtliche Gespräche durch einen neutralen dokumentieren. Ich mache das so, dass ich ein Steuerbüro bitte, eine Assistenz zur Verfügung zu stellen, die dann eben mitschreibt, protokolliert. Und drittes ist eben die sorgfältige Dokumentation und Transparenz der Due Diligence. Also man sagt ja, melden macht frei. Man muss die Themen auf den Tisch bringen, man muss es protokollieren, das, was auf den Tisch gebracht hat. Und dann entgeht man halt auch diesen dubiosen Versuchen.
Okay, das ist schon mal viel deutlicher geworden. Wie ist es denn auf der anderen Seite? Was sind denn die möglichen besten Bedingungen, die ich als Chief Restructuring Officer vorfinden kann, wenn ich reingehe? Und wann muss ich auch achtsam werden auf der anderen Seite?
Ja, also man muss sich darüber im Klaren sein, man arbeitet für ein Unternehmen, das angeschlagen ist.
Ja.
Also die Situation ist dann leider nicht ideal. Und was der CRO braucht, ist Transparenz. Und deshalb ist wichtig, dass der CRO mit den Beratern zusammen. Und im Zweifel braucht er noch den einen oder anderen Fachexperten, der ihm hilft, diese Transparenz zu gewinnen bei Spezialthemen. Und das muss er in seinem Vertrag verankern. Also im Vertrag muss geregelt sein, dass der CRO diese Informationsrechte hat. Es geht gar nicht darum, also irgendwelche Schuldzuweisungen gegenüber dem Menschen in der Vergangenheit dann das vom Zaun zu brechen, sondern es geht um die Suche nach pragmatischen Lösungen mit den verfügbaren Mitteln. Wobei man natürlich weiß, Zahlen und Geld sind knapp, aber man sucht halt Lösungen.
Gehen wir nochmal zurück zum Risiko. Wie muss ich denn als CRO vorgehen, um mein eigenes Risiko zu minimieren? Welche Fragen muss ich da stellen und welchen Sinn machen dann vielleicht auch D&O-Versicherungen?
Ja, gut, also wie mache ich es? Es muss klar sein, dass der CRO im Zweifel aufstehen kann und gehen kann. Ja, das macht mich zum Beispiel durchsetzungsfähig und das ist in dem Vertrag zu regeln. Mhm. Und dann ist klar, ja, also entweder werden jetzt die Ursachen der Probleme mit dem Eingang des CROs angegangen oder er geht. Und dieses Gehen ist ein sehr starkes Signal an die Finanzierer und das werden die Bremser im Unternehmen nicht riskieren. Ich habe es noch nie erlebt.
Okay.
So, ne? Weil der Einsatz des CRO, das ist was sozusagen was Außergewöhnliches, ja, und die Restrukturierungsmaßnahmen sind die letzte Chance für das Unternehmen und die Gesellschafter. Und dann darf es gar keinen Zweifel geben. Das ist die Basis der Zusammenarbeit. Also der CRO ist nicht dazu da, um everybody's darling zu werden. Ja. Er muss sich nicht benehmen wie ein Prolet, aber er muss auch nicht beliebt werden. Die D&O-Versicherung, die beruhigt mich auch. Aber man muss sich darüber im Klaren sein. Die beinhaltet eine ganze Reihe von Ausschlussklauseln. Und sie kann natürlich auch ein Anreiz für Klagen sein. Ja, weil da ja Geld ist. Mhm. Also deshalb ist es sinnvoll, dass der CRO so arbeitet, dass er zwar eine D&O hat, aber dass er sie nicht benötigt.
Okay. Jetzt ist es ja so, ich gehe natürlich als CRO von außen in ein Unternehmen rein. Wie kann ich da sicher gehen, als jemand, der praktisch frisch dazukommt, dass man mir uneingeschränkt alle Informationen zukommen lässt und da nicht irgendwo Leichen im Keller versteckt hält?
Naja, also die Sicherheit gibt es nicht. Ja, das Unternehmen ist in Insolvenznähe und die kommt ja nicht zu plötzlich, sondern das Unternehmen ist normalerweise über einen längeren Zeitraum in einem Sinkflug mit allen möglichen Begleiterscheinungen, ohne irgendjemandem was zu unterstellen. Jetzt wird ein CAO immer versuchen, möglichst viele Probleme zu erkennen. Also man hat ja auch Erfahrung, ja, und die dann diskret und ohne Öffentlichkeitswirkung zu lösen. Ja, also man schaut mal ein bisschen tiefer in die Bilanzposition rein und so weiter und kann ja sein, dass man da was findet. Ja, also, wo es aber gar keinen Zweifel dran geben kann, ist eben die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und Geschäftsführung. Die muss es geben oder sie ist herzustellen. Das ist nicht diskussionsfähig. Ja, so. Und dann kann es auch mal Sonderprüfungen mit personellen Konsequenzen geben, weil man muss dem CEO vertrauen können, allseits. Ja. Und das heißt für ihn, er muss sich seriös benehmen und die Interessengruppen müssen sich auf sein Wort verlassen können.
Inwieweit muss ich als CEO über Haftungsrisiken hinausschauen, die mit dem Restrukturierungsprozess einhergehen und beispielsweise auch Risiken des Unternehmens aus der Vergangenheit mit einkalkulieren?
Die Risiken gibt's und die resultieren halt aus dem Investitionsstau. Es war einfach kein Geld mehr da, um das eine oder andere zu machen. Und die werden auch häufig im Restrukturierungsgutachten übersehen. Ja, so. Mit der Folge, dass dann in dem Konzept natürlich auch nicht die materiellen Mittel eingeplant sind, um die Mängel zu beseitigen. Und den Themen muss der CEO natürlich auch aus eigenem Interesse nachgehen, weil er haftet als Geschäftsführer für solche Mängel. Das ist aber beherrschbar. Also wenn man die Transparenz geschafft hat, dann kann man das einplanen. Und bei einem guten Restrukturierungskonzept gibt es auch noch gewisse Reserven. Also das, man muss es einfach, man muss es transparent machen, man muss es angehen. Darauf kommt es an.
Jetzt hast du einiges in Erfahrung mitgebracht. Kann ich denn alles alleine leisten? Beziehungsweise welche Berater und Experten brauche ich auch? Was müssen oder können die Unternehmervertrauten leisten? Auch da in der Konsequenz die Frage, wann müssen die denn Alarm schlagen und bei wem? Und was können sie vielleicht auch operativ beisteuern in der Restrukturierung? Es waren jetzt viele Fragen, aber gehen wir mal durch.
Ja, also einmal alleine kann das nicht leisten. Der CEO, so eine One-Man-Show ist aussichtslos. Er braucht die Berater, ja. Er braucht die Fachexperten, muss sie im Zweifel auch ins Spiel bringen. Ich habe auch in meinem Vertrag das Recht, Experten vorzuschlagen. Also dann entscheiden dann halt die Gesellschafter darüber. Aber das macht man ja sozusagen vernünftig und mit Augenmaß. Und das geht schon in Ordnung. Also die Prüfer, die sind mittlerweile gemäß stark verpflichtet, die Organe des Unternehmens auf Insolvenzrisiken hinzuweisen. Das ist auch gängige Praxis. Und das nehmen die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in meiner Wahrnehmung auch sehr gewissenhaft wahr. Aber einen Investitionsstau, den kann der Wirtschaftsprüfer zwar an den Bilanzkennzahlen erkennen, an der Abschreibungsquote, an der Entwicklung des Anlagevermögens, aber er kann ihn nicht konkret benennen. Der weiß nur, dass zu wenig investiert wurde, aber weiß nicht wo. Also die Steuerberater sind näher am Unternehmen, aber natürlich auch keine Experten für industrielle Prozesse und Infrastrukturen. Das ist dann schon die Sache von Fachberatern aus der Welt der Informatik und die Ingenieure. Und da muss sich der CEO kümmern. Also der CEO darf sich nicht als reiner Abarbeiter eines Restrukturierungskonzeptes verstehen. Das ist zu dünn. Er muss weitergehen. Er muss das Unternehmen in Ordnung bringen. Das ist sein Job.
Das heißt also auch über den Tellerrand der eigentlichen Restrukturierungsmaßnahme, die er sich vielleicht vorher zurechtgelegt hat, mal hinausschauen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Welche Optionen habe ich denn, wenn mir der Fall zu heiß erscheint, um das Haftungsrisiko zu reduzieren dann? Also selbst nur als Berater zu fungieren und dann natürlich auch die Sache, welche Nachteile gehen denn dann damit einher?
Ja, also normalerweise ist es so, dass die Finanzierer und Gesellschafter sich im Vorfeld mehrere CROs ansehen und eine Vorauswahl treffen. Also, und im Rahmen dieser Vorauswahl hat natürlich auch der CRO die Möglichkeit, sich den Fall und das Restrukturierungskonzept anzusehen und zu hinterfragen. Also ich mache das auf jeden Fall. Wenn ich in so einem Verfahren drin bin, will ich das Restrukturierungskonzept sehen und mir eine Meinung bilden. Also, der beste Schutz für den CRO ist im Zweifel, das Mandat abzulehnen. Also er macht es einfach nicht. Ja. Das Risiko ist zu hoch. Ja. Was natürlich seinem materiellen Interesse entgegenläuft, aber das ist sein Risiko. Er muss jetzt Ja sagen oder Nein sagen. Ja, so. Und er ist ja immerhin in der Situation, neben den vorhandenen Organen, der Einzige, der noch in eine persönliche Haftung geht. Und wenn er das macht, dann macht er das bewusst und er haftet vom ersten Tag an. Ja, also Unkenntnis schützt nicht vor Haftung. Das muss ihm klar sein. Deshalb, das ist eine Entscheidung. Ja. Er sagt entweder ja, dann ist er dabei oder lässt es eben bleiben. Die Erwartungshaltung an den CAO ist die Übernahme des Mandates als Geschäftsführer. Ja. Weil dadurch entfaltet er ja Durchsetzungskraft. Mandate als Berater sind ungewöhnlich. Ich habe es einmal erlebt, das war ein Ausnahmefall. Aber das passt eigentlich nicht. Also sagen wir, da sind genug Berater im Unternehmen, da muss jetzt nicht noch einer dazukommen. So. Was man schon mal erlebt, sind, dass CROs als Generalbevollmächtigte arbeiten, weil sie sich dann formal der Insolvenzantragspflicht entledigen. Die Sache der Organe, aber nicht des Generalbevollmächtigten. Allerdings muss sich dann der CRO im Streitfall fragen lassen, ob es sich nicht um eine faktische Geschäftsführung gehandelt hat. Ja, so. Und dann ist er doch wieder sozusagen in der Haftung. Also der Normalfall ist, dass der CRO als Geschäftsführer in den Restrukturierungsfall geht. Das ist die Erwartungshaltung, das ist üblich.
Daran anschließend gleich die Frage, und da machen wir was man in Deutschland eigentlich nicht so gern macht oder nicht so oft macht, reden wir über Geld. Die Risiken, die CROs haben, die lassen sie sich ja durchaus sehr gut bezahlen. Und jetzt mal mit dir gesprochen, ich nehme an, du hältst diese Vergütung auch für gerechtfertigt.
Jo, also es wäre ja eine Überraschung, wenn ich Nein sage. Klar, ja, also die spiegelt das Risiko. Wie mache ich es jetzt selber und wie machen es wohl auch die Kollegen? Also die Vergütung setzt sich in der Regel aus einem Tagessatz und einem Variablenanteil zusammen. So. Der variable Anteil bemisst sich dann wieder nach bestimmten Erfolgsgrößen. Das ist dann zum Beispiel die Steigerung des EBITDA in einem definierten Zeitraum oder eine Prämie für die erfolgreiche Rekapitalisierung des Unternehmens. Also Rekapitalisierung meint, man schafft es, mit Auslaufen der Kreditverträge und der Sanierungsvereinbarung wieder Fremdkapital für das Unternehmen einzuwerben. Oder man schafft es, das Unternehmen zu verkaufen, also Eigenkapital einzuwerben. Und dann bekommt der CRO auf dieser Grundlage eine Erfolgsprämie. Das ist üblich.
Lass uns mal abschließend noch kurz auf den Markt schauen. Restrukturierungsberater und auch du jetzt als Interim Manager oder CRO, je nachdem, in welcher Rolle du fungierst, ihr habt gut zu tun. Was heißt es denn für unsere Wirtschaft und wie erfolgversprechend sind die Restrukturierungen, die du im Moment sehnst?
Ja, also gut, also wir Restrukturierer und wenn man auch sagen will, Transformationsexperten, wir leben natürlich vom Strukturwandel und unser Ziel ist es, Wettbewerbsfähigkeiten zu erhöhen. Das ist positiv, ja. Oder unser Ziel ist es, etwas Unsinniges zu beenden. Das gehört eben auch dazu. Wenn ich auf die aktuelle Situation schaue, dann sind im Moment Restrukturierungen sehr schwer, weil der Markt nicht hilft. Ja, nimmt im Moment nicht auf. Dann haben ausländische Wettbewerber technisch aufgeholt und auch in der Qualität. Ja. Und es sind natürlich, wenn wir jetzt auf die Automobilindustrie schauen oder auf den Handel, dann sind bedeutende Kunden auch angeschlagen. Also da greift nicht viel, was sozusagen in der Restrukturierung helfen würde. Ich hoffe natürlich schon darauf, dass die neue Regierung ein ideologiefreies Investitionsprogramm aufsetzt. Mhm. Aber das ändert nichts an dem nötigen Strukturwandel. Also Bauprogramme werden der Automobilindustrie nicht helfen. Ja, so. Ja. Und da müssen die Unternehmen dann einfach durch und die Schwachen werden dabei scheitern. Und das ist nun mal unser Wettbewerbsmechanismus und ich finde den auch richtig. Ja. Weil es ist nicht sinnvoll, überholte Strukturen zu erhalten. Das bringt uns nicht weiter. Jetzt mache ich mal einen Ausflug. Ich mache natürlich kein Geheimnis daraus, dass ich den Behördenapparat der Bundesrepublik enorme materielle Belastung forschungshemmlich sehe. Und das ist auch ein Geldgrab. Und das belastet auch die Unternehmen. Es wäre schon hilfreich, wenn das auch mal angepackt wird. Das sehe ich zum Beispiel die Verbände als Mahner in der Pflicht.
Ja, das sind sicherlich Themen, die angegangen werden sollten, dürften. Jetzt schauen wir mal, was unsere nächste Regierung macht. Solange ist es nicht mehr hin, bis sie in Kraft tritt. Dann sage ich erst einmal, lieber Robert, vielen, vielen Dank für den Einblick und natürlich auch für die klaren Worte, die du gefunden hast.
Ja, auch schönen Dank von mir für die Gelegenheit, einfach mal zu sprechen und viele Grüße an die Zuhörer. Alles gut.
Ja, liebe Hörer, schön, dass ihr dabei wart und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, The Smell of Success und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com